Liebe Zuhörer, liebe Teilnehmer hier vor Ort, aber auch zu Hause an den Orten, wir fangen etwas später an. Wir haben gerade eine geballte Ladung gehört. Das war sehr aufschlussreich, ich denke, sehr hilfreich, aber wir merken auch mit so vielen Informationen, da werden wir auch müde und dann noch mehr, das ist gar nicht so leicht. Doch wollen wir das noch abschließen mit dem Thema, wie eben diese neue Weltordnung auch aus der Sicht der Esoterik zu sehen ist. Und wollen noch ein wenig da draufsetzen, auch was die Aktualität angeht, in Verbindung mit dem, was die New Age-Bewegung eigentlich schon längst vorausgesagt hat. Das ist eine ganz spannende Sache, aber ihr wolltet erst noch ein Lied singen oder nicht? War das der? Nee? Und dann fangen wir an. Ja, super. Ja? Dann fangen wir einfach an. Ich hatte gedacht, sie würde das Lied noch singen, aber vielleicht, dann machen wir, wir singen am Lied, singen, am Ende noch ein Lied. Vielleicht ganz kurz zu uns, Gateway e.V., das ist der Verein von einer Anzahl Christen gegründet. Wir machen diese Arbeit seit 2001, 2003 haben wir den Verein gegründet und es geht uns darum, dass wir, Gate ist Tür, Pforte, Way, Weg, dass wir Jesus als Tür, Jesus als Weg auch deutlich machen, aber auch sagen, es gibt andere Türen zu anderen spirituellen Bereichen. Wenn wir von Esoterik, von fernöstlicher Spiritualität sprechen, dann sprechen wir davon, dass da ganz andere Spirits eine Rolle spielen. Da wollen wir auch vergleichend und aufklärend tätig sein. Nun, dieser Verein existiert, diese Länge. Wir haben einen Freundesbrief, liegt hinten auf unserem Büchertisch auch drauf. Wer Interesse hat, kann sich auch darauf eintragen. Die von hier kommen, gerne, wenn ihr Interesse habt, unsere Arbeit ein wenig zu verfolgen. Dann haben wir auch zu dieser Corona-Impfung ein wissenwertes Traktat, eine hilfreiche Zusammenstellung von der Thematik. Wir werden noch ansagen, ein Zeitung, Faktum, eine der wenigen Zeitungen, wo noch mutig berichtet wird, in dem Sinne, wie wir es heute Nachmittag auch gehört haben. Und in dem Sinne möchten wir darauf hinweisen, ich werde nachher auch noch ein Zitat rausbringen. Ich habe jetzt auch ein paar Bücher mitgebracht, aber das am Ende. Das ist nicht, um meine Gelehrsamkeit zu zeigen, aber einfach auch darauf hinzuweisen, dass wir alle vielleicht hilfreich informiert werden können, wenn wir auch lesen. Ich sage natürlich immer, das Wichtigste ist, die Bibel zu lesen, aber es geht auch darum, noch andere Dinge zu lesen, wenn wir die Zeiten etwas verstehen wollen. Weil wir sehen und haben es auch gehört von Wolfgang Nestvogel, dass wir nicht nur, indem wir meinen, die Bibel verstanden zu haben, einfach in diese Welt stehen. Wenn wir die Welt verstehen wollen, müssen wir ein wenig deuten, wo es darum geht. Elke wird nachher die Bücher ansagen. Ist das richtig? Oder willst du es jetzt machen? Nachher. Dann fange ich an. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir hier miteinander auf dich schauen dürfen. Und wir wissen, dass diese Aussage von dir gemacht zu der kleinen Herde und dass wir uns nicht fürchten sollen, dass das uns nun beisteht und hilft. Auch gerade in den Umständen, worin wir uns alle jetzt befinden. Wir danken dafür, dass wir miteinander in dein Wort Ermutigung finden. Aber auch, indem wir jetzt hier gemeinsam vor Ort haben, auch für die, die jetzt sonst noch zuhören, an den Orten, wo sie sind, zu Hause. Danke, dass das alles möglich ist. Wir bitten dich um dein Segen für diese letzte Stunde, um Aufmerksamkeit und Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Das Thema ist die neue Weltordnung aus Sicht der Esoterik. Und da werden wir uns abwechseln. Das Besondere von unserem Dienst ist, dass meine Frau und ich vieles zusammentun. Das ist nicht immer leicht. Also ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann, mit der Frau einen Vortrag zusammenzutun. Ja? Dann hat man da unterschiedliche Vorstellungen und der eine sagt, das ist viel zu lang und das ist gar nicht interessant und das Hick und Hack. Nun, das haben wir über Jahre geübt und wir sind schon mit Aufs und Abs sind wir dazu gekommen, dass wir doch zusammen etwas hinkriegen. Und das wollen wir jetzt in der Praxis umsetzen. Jetzt, zu diesem Vortrag fängt jetzt Elke an. Sie wird vor allen Dingen auch am Ende noch ein bisschen Einblicke in die Gateway-Arbeit geben, aber zunächst mal auch einen Anfang machen mit der Thematik.
Gut, geht so? Hört ihr mich?
Ja.
Ja, von meiner Seite jetzt erstmal guten Tag, obwohl es schon fast zu Ende geht. Die meisten kennen mich vielleicht noch gar nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir haben einfach normalerweise immer am Ende dieses Tages einen Einblick in unsere Arbeit gegeben. Aber im vergangenen Jahr sind wir natürlich erstmal gar nicht sehr viel unterwegs gewesen. Denn viele Themen wurden oder viele Veranstaltungen wurden einfach abgesagt. Und dann hat sich in diesem Jahr unsere Arbeit, kann man sagen, rasant entwickelt zu etwas, was wir selber gar nicht vermutet hätten. Und wir möchten jetzt einfach mal das darstellen, für, auch gerade für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht kennen, wie so der ganze Verlauf unsere Arbeit eigentlich gewesen ist. Und zwar kann man sagen, es hat begonnen und das ungefähr vor 20 Jahren. Da hatten wir aber noch nicht diesen Verein, der wurde dann erst zwei Jahre später gegründet. Aber vor 20 Jahren wurden wir öfter gefragt, könnt ihr nicht mal erzählen über, erstmal, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Martin war ja Buddhist und du warst ja Esoterikerin und könnt ihr das nicht mal erzählen? Gut, das war dann zunächst mehr zeugnishaft evangelistisch, kann man sagen. Dann ging es aber weiter, dann war natürlich das Interesse da, was ist denn nun der Unterschied zwischen dem Buddhismus und der Esoterik und dem Christentum? Denn so allmählich drang der Buddhismus oder das esoterische Gedankengut immer mehr auch in die Gemeinden oder Gemeindemitglieder fingen an, das interessant zu finden und so weiter. Das war dann eine ganze Zeit lang. Dann merkten auch die Gemeinden, ja tatsächlich, in unserer Gemeinde ist immer mehr so ein Einfluss von der Esoterik und vom Buddhismus. Wir können das gar, ja, sollen wir das ein bisschen weiter nach hinten stellen vielleicht? Wir können das gar nicht mehr unterscheiden, was es denn nun eigentlich ist. Vielleicht ist so gut jetzt? Ja, das ist so ein bisschen. Wir fingen dann an, tatsächlich die Einflüsse zu benennen. Was läuft jetzt zum Beispiel Esoterisches in der Gemeinde? Da konnte man sagen, hatten sich entwickelt verschiedene Gebetsformen. Ich nenne nur mal eine, das hörende Gebet. Und das ist nicht etwas, wo Menschen gesagt haben, ich bete mal und dann bin ich mal einen Augenblick still und höre mal, ob Gott was zu sagen hat, sondern das ist eine Form, die macht man in der Gruppe und da öffnet man sich gemeinsam und da muss man gar nicht wissen, was es für Gebetsanliegen gibt, sondern man erfährt irgendwie etwas von Gott. Wir wollen die Stimme Gottes direkt hören. Und da kann man schon sagen, das ist esoterischer Einfluss. Denn das haben wir in der Esoterik immer gemacht. Wir haben uns hingesetzt, wir haben meditiert, wir wollten zur Ruhe kommen und haben uns geöffnet. Und auch, wie wir meinten, für Gott. Wir wollten auch Gottes Stimme unter anderem hören. Natürlich hatten wir auch einen Geistführer oder einen Engelführer. Aber das schien uns alles irgendwie göttlich zu sein. Nun, gerade in der letzten Zeit, wir haben also in dieser Zeit immer wieder die Ziele des New Age benannt. Man kann sagen, mindestens 18 Jahre lang haben wir auch immer wieder die Ziele des New Age erwähnt. Und trotzdem, wenn wir heute uns umhören in den Gemeinden, wo wir gewesen sind, versteht niemand, was jetzt politisch läuft. Niemand versteht, dass das, was wir schon immer als Ziel angesagt haben, jetzt umgesetzt wird. Und wir möchten jetzt einfach auch deswegen nochmal ein bisschen Hintergrund geben von unserer Arbeit. Jetzt nicht, was haben wir alles gemacht, sondern was ist der Inhalt unserer Arbeit? Wie hat es sich jetzt verändert? Oder aufgrund welcher Tatsachen können wir diese und jene Aussage machen? Neues Zeitalter, da haben wir natürlich jetzt schon viel von gehört, das Zeitalter der Transformation, wo diese ganze Welt verwandelt werden soll. Und nicht nur diese Welt soll zu einem Paradies, zu einem göttlichen Planeten gemacht werden, sondern auch der Mensch, die ganze Menschheit soll sich so entwickeln. Das hat man in der Esoterik schon immer vorausgesagt. Aber wann hat dieses Zeitalter dann begonnen? Nun, Esoteriker haben dazu ganz klar gesagt, da gibt es eben diesen Zeitabschnitt, dieses Zeitalter zum Beispiel von 0 bis 2000. Und in diesem Jahr, oder sagen wir mal, jetzt sind wir natürlich weiter, von 2000 bis 4000 kommt jetzt das neue Zeitalter. In dem alten Zeitalter hat man das zurückgeführt auf die Astrologie und hat gesagt, die Fische haben uns beeinflusst. Das Sternzeichen der Fische. Und in diesem neuen Zeitalter soll es der Wassermann sein, der uns beeinflusst. In dem alten Zeitalter wären es die Christen gewesen, die sowohl die Werte als auch die Spiritualität hier auf dieser Welt verbreitet haben. Im neuen Zeitalter sollen es die Esoteriker sein. Im alten Zeitalter, meinten Esoteriker, wäre es ein Zeitalter der Gewalt gewesen. Im neuen Zeitalter soll dies ein Friedenszeitalter werden. Im alten Zeitalter wäre die Männlichkeit der Teil der Gesellschaft gewesen, der geherrscht hätte. Und dadurch soll auch unser Planet zerstört worden sein. Im neuen Zeitalter sind es die Frauen, wird es angesagt, die jetzt die Regierenden sind, die in den Gemeinden die Positionen übernehmen und so weiter. Nun, wir können vielleicht selber jetzt schon erkennen, was ist hier schon alles dabei, was hat sich jetzt schon alles hier eingespielt. Das alte Zeitalter soll ein Zeitalter der Trennung gewesen sein. Trennung von männlich, weiblich, von schwarz und weiß und gelb und rot und weiß ich was noch alles. Aber das neue Zeitalter soll ein Zeitalter des Einsseins werden. Wir haben ja vorhin auch in diesen Vorträgen schon gehört, alle brauchen gar keinen Besitz mehr. Wir können alle vielleicht auch ein Gehalt bekommen und so weiter. Also wir brauchen da keine Unterschiede mehr. Ganz wichtig, jetzt die Ziele nochmal einzeln zu benennen. Das erste Ziel vielleicht, Erkennen der Göttlichkeit des Menschen. Das sollen wir jetzt wissen. Wir werden nachher noch ja auch hören und vielleicht erinnern sich manche, dass wir das eigentlich heute schon mal gehört haben, mit welchen Mitteln man jetzt über die menschlichen Grenzen hinausgehen will. Abschaffung des Schöpfer- und Erlösergottes, ein weiteres Ziel. Gott brauchen wir in dem Sinne nicht mehr, wir werden ja selber göttlich. Aber von Gott spricht man sehr viel, also muss man ein neues Gottesbild schaffen. Auch dafür, wir sagen das, erklären die Dinge gleich noch im Einzelnen. Ein Paradies auf Erden und Gesundheit für die ganze Welt. Dann natürlich eine neue Weltordnung oder eine Weltregierung und eine Weltreligion oder Welteinheitsreligion. Das also kurz benannt als Ziele des New Age. Wir haben auch ein Buch darüber geschrieben, Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Und da haben wir diesen Vers zugrunde gelegt aus 2. Thessalonicher 2, Vers 11, wo es dann heißt, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Wir beschreiben hier drin, wie ich zum Beispiel in die Esoterik hineingekommen bin. Wie denken Leute in der Esoterik? Mit welchen Methoden setzen sie ihr Gedankengut und ihre Praktiken durch? Und so weiter. Eine neue Welt, eine Weltregierung. Esoteriker, die meisten wissen nicht unbedingt, dass das eine wirklich politische Bewegung sein wird. Es wurde am Anfang ganz abgelehnt, nein, das hat mit Politik nichts zu tun. Und dennoch hat man vor Jahren schon im Spiegel hier auf der Titelseite lesen können, die Weltregierung, wie das Silicon Valley unsere Zukunft steuert. Nun, die neue Weltordnung gemäß der Esoterik beruht auf dem Gedanken, der Mensch sei göttlichen Ursprungs und könne, wenn er dieses erkennen und entwickeln würde, die Welt nach seinen Wünschen verändern. Was wird gewünscht? Beseitigung der Armut, eine gerechte Verteilung aller Güter, eine heile, gesunde, friedliche Welt des Einsseins, sowohl spirituell als auch wirtschaftlich. Also auf allen Ebenen soll dieses Einssein geschehen. Ja, der Martin hat erzählt, dass er auf der Demo war und da hat er hier dieses Foto gemacht. Und als ich das sah, habe ich gedacht, ja, ich weiß, auf diesen Demos sind 90% der Menschen Esoteriker. Und dieses Schild eigentlich drückt auch ein bisschen aus, was sie sich wünschen. Du und ich, wir alle für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden. Das wollen sie. Deswegen sind diese Demonstrationen auch überwiegend friedlich. Denn sie haben dieses Ziel und sind der Meinung, es wäre möglich, dass man diesen Planeten wirklich friedvoll regieren könnte. Und natürlich, wie immer, gibt es ein paar Außenseiter, aber im Allgemeinen für die, die bei diesen Demonstrationen waren, war klar, die ist im überwiegenden Prozentsatz friedlich. Präsident George W. Bush hat am 11.09. schon 1990 gesagt, aus diesen schrecklichen Zeiten, es ging um das Ende des Kalten Krieges, kann eine neue Weltordnung entstehen. Frei von Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt sich entfalten und in Harmonie miteinander leben. Die 90er Jahre waren ja auch so etwas, wo die Esoterik so richtig schon boomte, aber die Christen im Allgemeinen immer noch dachten, das hat mit uns nichts zu tun. Das sind so ein paar Alternative und so weiter, da haben wir nichts mit zu tun. Aber es war schon längst eingebrochen, eben allgemein in der Welt. Dann hat auch Joe Biden in einer Ansprache schon am 5.04.2013 folgende Aussage gemacht. Die Aufgabe ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Die Verbindung, könnte man sagen, zwischen einer neuen Weltordnung und einer Weltreligion ist folgendes. Also Weltordnung ist ja politisch, Weltreligion spirituell. Und wir müssen sagen, dass wir in unserer Arbeit immer natürlich den spirituellen Teil betont haben. Und wir haben auch immer mehr das Gewicht auf diesen spirituellen Teil gelegt. Weil wir dachten, das ist ja unsere Arbeit. Wir kommen in die Gemeinden und da geht es um die Spiritualität. Aber inzwischen stellen wir fest, wir können das nicht mehr trennen. Denn jetzt sind wir ja auch unter diesem, ja, ich würde mal sagen, Joch der neuen Weltordnung, unter dem, dass diese neue Weltordnung entstehen soll. Der Wunsch und die Erfahrung ist es eben dieses Einsseins. Deshalb kommen Spiritualität und Politik zusammen. Barbara Max Hubbard, wir haben sie schon öfter auch in unseren Vorträgen zitiert, sie ist 2019 gestorben. Sie war eine ganz, ganz wichtige Person, auch in Amerika, aber in der Welt. Sie war Psychologin und Zukunftsforscherin und Autorin. Und sie hat da gesagt, der große Weltenplan bestehe darin, eine neue Welt des Einsseins mit zu erschaffen. Sie prägte den Aufbruch einer evolutionären Weltsicht. 1984 wurde sie sogar als Vizepräsidentin der USA nominiert. Wir werden später noch ein anderes Zitat von ihr hören. Inhalt der neuen Welteinheitsreligion ist: Gott ist sowohl außerhalb der Schöpfung, transzendent, da irgendwo, als auch in jedem Menschen und in allen Dingen, also immanent. Gott ist sowohl, deswegen sprechen Esoteriker auch von Gott. Aber sie sind der Meinung, dass Gott in allen Dingen ist. Mit diesem Gedankengut werden spirituell, kann man sagen, Ost, also Buddhismus, Hinduismus, und West, das Christentum, zusammengeführt. Denn das glaubt man sowohl im Buddhismus, Hinduismus, nicht an Gott im Buddhismus. Hinduismus hat ja viele Götter. Aber wir werden darauf kommen, was dann dieses Gottesbild ist. Dass das passt unbedingt auch zu der fernöstlichen Spiritualität. Alice Bailey, man könnte sie als Okkultistin bezeichnen. Sie war ja Theosophin, ist natürlich schon lange gestorben. Um 1900 bis, weiß ich, so 1900 rum hat sie gelebt. Dies sind die fundamentalen Wahrheiten, auf denen die Weltreligion der Zukunft ruhen wird, hat sie gesagt. Nämlich, die fundamentalen Wahrheiten sind, dass Gott sowohl außerhalb, also transzendent, als auch in jedem Menschen ist. Und damit, wenn man dieses Gedankengut hat, dann kann man sagen, dann können wir ja eine Weltreligion auch zusammenbasteln. Denn Gott ist in jedem Menschen, ob der Hindu ist oder Muslim oder was auch immer, oder Atheist, Gott ist in jedem Menschen. Also, entfalte deine Göttlichkeit. Nun, wir wissen ja auch, dass diese Religionsvermischung mittlerweile immer mehr stattfindet. Interreligiöse und multireligiöse Feiern vermitteln den Eindruck, dass alle an ein und denselben Gott glauben. Das Islam-Gesprächspapier der Badischen Landeskirche wird von dem liberalen muslimischen Islamwissenschaftler Abdel Hakim Oghi als ein Dokument der Unterwerfung bezeichnet. Und er sagt, in Berlin will man ein Haus der, sagt er nicht, das ist allgemein, will man ein Haus der Einheit dreier Religionen bauen. Ich meine, das habt ihr sicherlich schon häufiger gehört und gelesen, das House of One. Nun gut, das ist nur eins. Das sind jetzt die Religionen, die sowieso sagen, wir haben einen Gott. Aber jetzt soll ja auch das östliche Denken mit hineingenommen werden. Wie wird das dann gemacht? Zum Beispiel hier, Jesus und Yoga. Ja, da haben Christen das angeboten, Bittlinger, Musiker mit einer Yogalehrerin zusammen hat diesen Kurs angeboten. Und wir wissen, dass dieses fernöstliche Gedankengut, Meditation und Yoga natürlich sowieso, Tai Chi, Qigong, Reiki und so weiter, das alles nimmt immer mehr Einfluss bei uns. Und man hat das Gefühl, das ist doch alles spirituell. Hier wurde gesagt, dass das Ziel dieses Kurses sei, lernen, sich im Alltag für die heilsame Gegenwart Gottes zu öffnen. Das Gottesbild der neuen Welteinheitsreligion ist also folgendes: nicht mehr Schöpfer und Erlöser Gott, sondern Gott als unpersönliche Kraft, Bewusstsein oder Energie. Eben sowohl transzendent als auch immanent. Und da haben wir hier einen Christen, oder zumindest hat er jahrelang behauptet, er sei Christ, er sagt es jetzt auch immer noch, aber dennoch hat er in einem Interview in einer christlichen Zeitschrift Folgendes gesagt. Er hat das Buch geschrieben, Meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Meer mit H. Er meinte, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Heute bade ich in der Präsenz Gottes. Gott in dir und du in Gott. Es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. Das heißt, ich muss gar nicht glauben, da ist ein persönlicher Gott und schon gar nicht, da ist ein Erlöser, sondern ich muss mich öffnen für die Präsenz Gottes und dann fühle ich da was und dann ist das Gott. Und genau das haben wir in der Esoterik gemacht. Wir haben uns da geöffnet, wir hatten lichtvolle Erfahrungen, wir haben das Gefühl gehabt, wir werden durchströmt von Liebe und von allem Möglichen und dachten, wir sind in Gott. Aber es ging nicht um diesen persönlichen Gott. Diese Erkenntnisse, dass da Gott diese unpersönliche Kraft eben sei, die gibt es ja schon lange und da hat ein ganz bekannter Esoteriker, nämlich Fridtjof Capra, der so in den 70er Jahren das Buch geschrieben hat, Tao der Physik, der hat von einer mystischen Einheitserfahrung berichtet. Und der war mit maßgeblich daran beteiligt, dass die Esoterik sich hier bei uns verbreitet hat. Und er beschreibt das folgendermaßen. Er sagt, ich saß am Ozean. Plötzlich nahm ich wahr, dass mein ganzes Sein in einem gigantischen kosmischen Tanz verbunden war. Ich sah Kaskaden von Energien, die aus dem Universum herunterkamen. Ich sah die Atome der Elemente und der meines Körpers vereint in einem kosmischen Tanz der Energie. Ich wusste, dass dies der Tanz von Shiva war. Also diese Energie sowohl im Hinduismus als eben jetzt auch inzwischen im Christentum. Solche Erfahrungen haben wir damals auch gemacht. Ich erinnere mich, wir waren in Indien und wir hatten uns so einen Tempel angeschaut. Und ich war ganz beeindruckt von dem und ich saß dann draußen und plötzlich kam diese Erfahrung über mich. Auch Martins Vater erzählt von solch einer Erfahrung und meinte seitdem, er ist mit Gott vereint. Aber er ist im Grunde bis jetzt immer noch unerreichbar für die Aussage, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Also dieses Ziel, die Göttlichkeit des Menschen, wird also stark angestrebt. Das müssen wir erkennen. Solange wir das noch nicht erkennen, sind wir bewusstseinsmäßig noch auf einer niedrigen Stufe. Denn wir sollen uns ja hocharbeiten vom Menschen zum Gott. Das ist der Weg. Ken Wilber, auch ein Esoteriker, hat das Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und dieses Buch erzählt die Geschichte der Seele, sagt er, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Also wir sind dabei, uns unsterblich zu machen. Noch haben wir den Körper, noch sterben wir, aber jetzt kommt etwas dazu. Wir haben technische Möglichkeiten. Wir haben vielleicht sogar pharmazeutische Möglichkeiten, uns noch viel länger am Leben zu erhalten, als wir wollen. Auch ein Bekannter, auch Esoteriker, der das Buch geschrieben hat, Gespräche mit Gott, und weil er das so genannt hat, haben viele Leute geglaubt, er sei Christ. und haben das Buch gelesen und waren ganz begeistert. Er sagt, die Ära eines einzigen Erretters ist vorüber. Was jetzt nötig ist, ist gemeinsames Handeln, vereinte Anstrengung, kollektive Mitschöpfung. Mitschöpfung bedeutet, yes, we can. Wir können hier aus dieser Welt ein Paradies machen. Und denn wir haben diese göttlichen Kräfte, sie stehen uns zur Verfügung und wir sind im Grunde eins mit Gott. Auch diese Frau Hubbard, die ich schon zitierte, hat da was gesagt. Auch sie war der Meinung, wir können dieses Ziel erreichen, nämlich diese Welt zu einem Paradies zu machen. Nach Hubbard werden wir durch Meditation, Yoga, kontemplativem Gebet und Visualisieren in die nächste Stufe der Evolution verwandelt. Nämlich von der Kreatur zum mitschöpferischen Menschen. Da haben wir heute eigentlich schon viel drüber gehört, mit welchen Methoden man versucht, jetzt dieses Mitschöpferische zu erreichen. Ein New Age-Autor und Metaphysiker, Joel Goldsmith, sagte, er hat das Buch geschrieben, Der Geist, der in uns lebt. Wir, die wir uns in der Vergegenwärtigung Gottes üben, gehören zu den wenigen, die wissen, was letztlich die Welt erlösen wird. Wir brauchen uns nur in uns selbst zurückzuziehen und unsere Einheit mit Gott und miteinander zu betrachten. Dann meint er weiter, und endlich werden wir durch Studium und Meditation zu jener Gottesverbindung inwendig in uns kommen, die uns die göttliche Zusicherung gibt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Eine beständige Gewissheit in einer Gegenwart, in der einen Macht des einen Seins, in dem es keine bösen Mächte oder verderblichen Kräfte gibt. Es geschieht in dieser Innewerdung der Einheit, dass wir unseren Frieden finden. Ja, das ist alles natürlich jetzt die spirituelle Seite. Man versucht also erst, die Menschen zu erreichen, weg von dem persönlichen Gott, weg von Jesus Christus, hin zu du bist selber Gott, du kannst das alles selber. Und dann geht man weiter. Das Ziel, also die Verwirklichung einer neuen Weltordnung, soll durch das Schaffen eben eines Paradieses auf Erden und einer heilen und gesunden Welt geschehen. Also brauchen wir jetzt das in der Tat. Sonst bleiben wir stecken in spirituellen Wünschen. Da heißt es dann auch in der Esoterik, wir werden zu völlig neuen Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Menschen des neuen Zeitalters. Ja, im Moment wird uns ja etwas angeboten auf der Welt, womit wir auf jeden Fall eine bestimmte Krankheit nicht mehr kriegen werden. Wenn wir das alles in Anspruch nehmen, die wird dann auf jeden Fall schon mal ausgerottet sein. Das Paradies auf Erden auf jeden Fall wird dann auch in solchen Zeitungsartikeln angepriesen. Forschungswelten, Aufbruch ins grüne Zeitalter, heißt es da. Und das wird jetzt die nächste Welle sein. Ja? Nun, Rob Bell, heute Morgen wurde er schon mal zitiert von dem Wolfgang, möchte das Zitat einfach nochmal nennen, weil es ging eigentlich um dieses Zitat. Er sagte, für Jesus lautet die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Wir wissen, Rob Bell hat ja Vorträge gehalten bei Willow Creek auf Jugendkongressen. Und da hat er seine Meinung so darüber verkündigt. Für Jesus gehe es um eine Verbesserung dieser Welt, hier und jetzt. Also dieses Spirituelle muss jetzt in dieser Welt umgesetzt werden, damit wir hier uns als göttlich erweisen. Also zunächst mal ging also dieses Einssein, ging darum, mich mit Gott zu vereinen. Dann mit der Schöpfung, mit dem Kosmos, also mit der Welt. Kosmos ist das griechische Wort für Welt. mit den Menschen. Also es darf keine Unterschiede mehr geben. Keine Diskriminierung, kein Rassismus. Wir wissen ja, keine Geschlechterunterschiede und so weiter. Und dann jetzt mit Technik eben durch das Internet.
Diese Bewegung, dass durch das Internet vieles an Kontakt möglich ist, entstand ja in den 68er Bewegung. Und so wurde das in die Zeit dargestellt, eben wie man alles mit allem verbindet. Eben in 1985 war eben diesen ersten Web, The Well, zustande gebracht. Und das war zustande gebracht von einigen Leuten, die LSD genommen haben, in Rausch waren, die diese Einheitserfahrung gemacht haben und nun gemeint haben, das können wir doch irgendwie auch technisch verwirklichen. Dann sind wir ganz sicher, dann ist es nicht nur in einem Rausch, dann ist es etwas, was wir wirklich darstellen können in diesem sogenannten Cyberspace. Nun, das ist eben die Frage, die sich jetzt stellt. Kann man sich zum Glauben klicken? Da geht es immer mehr hin. ERF-Medien, Jörg Decker sagt in seinem Blog Pixelpastor, vor 20 Jahren hätten viele das noch kritisch gesehen, der erste Corona-Lockdown habe jedoch die Bedenken, Mahnungen und Warnungen beiseite gefegt. Jede Medienrevolution sei eine Chance für das Evangelium. Und dies gelte auch für das Internet. Und so kann man jetzt hier Avatare, das sind eigentlich auch erleuchtete Wesen im Hinduismus, aber die werden jetzt im Internet eingesetzt, wodurch man eine Identität annehmen kann und so kann man dann auch als eine digitale Identität eine Andacht besuchen. Das neue Einssein ist also digital, biologisch und psychisch. Das ist von den Herrn Schwab konkret so formuliert. Physisch. Also diese Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität. Und das ist eine Aussage des Transhumanismus. Es wurde schon zitiert, da geht es darum, dass man Maschine und Mensch miteinander kombiniert, Technik und Biologie. Und so kann man das sagen, dass das eigentlich noch Science Fiction war oder vielleicht Verschwörungsgedankengut, was die Öffentlichkeit auch so nannte. Und das wird jetzt salonfähig. Das also ist kein Verschwörungstheorie mehr, sondern das ist jetzt öffentlich, wie es in dieser Welt als die Great Reset durchgesetzt werden soll. Ein Mann, ein Opponent, der das geprägt hat, Ray Kurzweil, hat das so formuliert, dass er meinte, in 2029 würde der Intelligenz und von den Computern nicht mehr voneinander zu unterscheiden sein und 2045 sei das Jahr der Singularität, in dem Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Das meint er absolut. Er versucht, sich aufrechtzuerhalten. Er ist auch schon in seinen 70ern und geht auf die 80 zu und er will das Jahr 2045 erleben, weil dann kann er ewig als Halbmensch-Maschine weiterleiten. Er arbeitet daran und das ist ihm, das ist kein Witz. Das sind die Richtungen, die jetzt hier durchgesetzt werden. Nun hat Wolfgang Espol heute Morgen die Rede von Frau Merkel schon zitiert bei dem World Economic Forum. Und ich will noch ein Zitat von ihr bringen, dass wir ein bisschen erkennen, wie ernst das ist. Wie ernst sie, oder wir können sagen, die Führerschaft unserer Regierung oder unserer Welt das meint. Sie sagt darin, heute vor einem Jahr war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. Das sagte sie 26. Januar 2001. Vor einem Jahr, ne? Das war dir schon klar. Da bist du mit im Boot. Hier war es klar. Hier war es klar, ja. Hier war es klar. Das Davos-Forum, Davos-Forum ist der richtige Ort, um Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie zu führen. Dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Das nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die kulturellen Möglichkeiten. Alles, was die Pandemie eindämmt, was sie abseits stellt, was sie ins Fokus stellt, all das ist gut, auch wirtschaftlich, verstehen wir. Heute hat ja Wolfgang Nessvoll gesagt, eben nicht für den Mittelstand, aber für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die dann auf diese Elite ausgerichtet werden will. Und die kulturellen Möglichkeiten, die sind ja auch sehr gut dabei, weil sie zu immer mehr Individualisierung und das allein vor dem Internet sitzen ausgerichtet ist. Gesundheit, Digitalisierung, Globalisierung, das war so ihre Themen, Klimaneutralität, Green Deal. Dann sagt sie zum Schluss, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist mein Fazit, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Das heißt, das, wo wir jetzt drin stecken, ist im Sinne des Geistes von Davos. Davos sind diese Weltwirtschaftsforentreffen mit der Leiterschaft der ganzen Welt gewesen. Nun, in diesem Geist geht es weiter. So geht auch die EKD mit. Bedford Strom wurde auch schon zitiert. Also er spricht ja auch sich aus für eine große Transformation der Gesellschaft. Nötig seien beherzte Schritte zur Begrenzung des Klimawandels, Gerechtigkeit in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen, faire Löhne. Was hat ein Kirchenleiter sich damit zu beschäftigen? Aber es muss alles passen. Nun, dieses Programm, wir haben das ja schon gesehen, ich will das nicht weiter ausführen. Es geht um eine neue Weltordnung und die Corona-Krise soll dazu mitwirken. Es wurde schon eingeübt in 2019, kurz bevor es ausbrach, wurde das praktisch angegangen, wie das präsentiert werden sollte. Da trafen sich die Gesundheitsminister der wichtigsten Nationen und da wurde auch so eine Art von Präsentieren dargestellt, wie man dann die Welt und die Zahlen und so weiter von so einem Virus dann darstellen würde, so dass das alles dann in eine Richtung führen würde. Und so wurde gesagt und empfohlen, Regierungen werden mit Medienunternehmen zusammenarbeiten müssen, um geschicktere Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dazu muss die Fähigkeit entwickelt werden, die Medien mit schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Die Medienunternehmen ihrerseits sollten sich verpflichten, dafür zu sorgen, dass amtliche Botschaften vorrangig eingedämmt wird und dass falsche Botschaften unterdrückt werden, auch mit Hilfe von Technologie. Darin leben wir ja jetzt. Die neue Weltordnung, digital, biologisch und physisch, als eine Identität, Gesundheit, Klimaneutralität, Reduktion der Menschheit, das sind so die Themen. Global Governance ist eben, dass man miteinander zusammen diese Welt organisiert und zu einem Guten mitwirkt. Ein Paradies auf Erden bedeutet auch, dass alles wieder vielleicht ein Stück weit wieder hergerichtet werden soll. Nun ist durch die neue Forschung es möglich, das ist ja ein Gerippe von einem Mammut, und nun könnte man das zusammen mit einem realen Elefanten und dann die gewisse Genmanipulation kann man dazu führen, dass wir wieder ein Mammut herstellen können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil ein Mammut kann dazu beitragen, dass wenn die großen Steppen, die dann frei werden, wenn die Menschen weniger werden, richtig abgegrast werden und dass dann eine Art Filz auf diesem Gras kommt, das reflektiert. Somit tragen Mammuts dazu bei, dass die Klimaerwärmung nicht so schnell vorwärts dreht. Leute, da lachen wir um, aber das ist wirklich so formuliert. Also hier ein Mann, George Church, der damit beschäftigt ist. Der ist ja schon durch Genmanipulation mit dieser Genschere mit Elefanten beschäftigt, um eben die Sache zusammen zu bringen, um Mammuts wieder herzustellen. Nun, da könnte man noch vieles dazu sagen. Ein Mann, und man könnte sagen, die Elite des Maskulums mag sich manchmal mit Landeiern identifiziert haben, aber die Avantgardisten, so sagt ein Artikel des Feminismus, sind anders. Sie fliegen zu den Sternen und wollen das Universum entdecken und es sich untertan machen. Die der Menschheit bislang aufgelegten Grenzen in Raum und Zeit stellen sie in Frage und erforschen sowohl das große Ganze als auch den kleinsten Kern der Materie. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir alles auf den Punkt bringen. Das Kleinste sowohl das Größte. Und nun schauen wir auf den Kleinsten, und da ist eine Dame, Jennifer Doudna, eine sehr wichtige Person. Sie ist eine amerikanische Biochemikerin von der Universität in Kalifornien, Berkeley. Sie machte bahnbrechende Entdeckungen einer RNA-gesteuerten Genschere, die sie kurz CRISPR nannt. Ich weiß nicht, CRISPR, hört sich crispig an. 2020 empfing sie mit ihrer Kollegin, Frau Charpent, den Nobelpreis für Chemie. In ihrem Buch 2017, Eingriff in die Evolution, schrieb sie, diese Genschere verleiht die Menschheit die Macht, die zukünftige Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten mit Präzision zu steuern. Und jetzt kommen wir in die Richtung, wo wir jetzt drin wandeln. Das wird ja auch von dem Weltwirtschaftsforum total gefördert. Nun, wir haben diese Worte schon gehört, DNA, RNA und mRNA. Wir wissen, dass die Impfung, die jetzt auf uns zukommt, die meisten mRNA gesteuert sind oder auf dieser Basis funktionieren. In etwa war es so, dass in 2002 die Entschlüsselung des menschlichen Genoms stattfand. Dann diese Erfindung von diesem Frau Doudna, dass eben durch diese Genschere in 2012 nun auch eingegriffen werden konnte. Man kann ja etwas entschlüsselt haben, aber nun damit auch umzugehen und das zu verändern, das war der nächste Schritt, 2012. Diese sogenannte CRISPR nutzt die RNA, um die DNA zu verändern. DNA ist die Verwalterin der Erbsubstanz, das sind beständige Moleküle. Die RNA ist sogenannte Reformerin der DNA und das sind bewegliche Moleküle. Die RNA ist seit Ausbruch der Corona-Krise im Fokus. Diese mRNA, das heißt Messenger-RNA-Impfung, ist eine synthetisch hergestellte Sache, die eine gewisse DNA-Fracht, also eine Ladung, also etwas in die DNA transformieren will, das heißt eine Botschaft da reingeben will. Das wird allerdings noch nicht, wie bei diesen CRISPR-Methode, in den Zellkern gegeben, sondern in den Zell selbst. Das heißt, es geht noch nicht ganz in den Kern. Deswegen sagen viele, diese mRNA-gesteuerte Impfung wird noch nicht die Erbsubstanz, das DNA an sich angehen. Aber es gibt Botschaften dahin. Absicht ist schon, das weiter zu verfolgen. Und natürlich hat durch diese ganze Entwicklung, diese Forschung, einen enormen Satz bekommen. Jetzt wurden zwei chinesische Mädchen geboren in Peking. Also diese wurden durch Genmanipulation behandelt. Sie sind wunderbar. Sie heißen eben Lulu und Nana. Nun, das klingt alles jetzt wunderbar. Aber es ist gelungen. Das ist eine Genmanipulation gegen eine AIDS-Erkrankung, die die Eltern mitgebracht hatten. Und so ist diese Methodik, dass man durch diese Genschere manipulieren kann. Und das ist ja auch auf diesen Plattformen des Weltwirtschaftsforums angegeben. Das kann man alles nachsehen, da sind solche Dinge, da steht Covid-19 als Katalysator für diese ganze Entwicklung beschrieben und was alles damit einhergeht. Man möchte Covid-19 vermeiden und das tut man, indem Menschen verbessert. Human Enhancement ist, Menschen zu verbessern. Das heißt, Erweiterung oder Verbesserung der Menschen, verbesserte Körper, verbesserte Verstand, Geist, eben auch das durch das Einwirken von Technik in den Gedanken, erweiterte Lebenslänge, die sogenannte Eugenik, Menschenzucht. Das sind alles auf diesem Programm von dem Weltwirtschaftsforum beschrieben, als die Dinge, die man mit im Boot geholt hat. Verbesserte Gene und Genome Engineering. Das heißt, dass man im Grunde ein Design-Baby zustande bringen könnte. Nun, das ist natürlich in großer Schale, scheint das noch weit weg zu sein, aber durch diese generelle Impfmethodik, die nun die Menschheit erfassen soll und die jetzt flächendeckend gegeben wird, wird die Menschheit, so sagt man, für diese Methodik generell geöffnet. Das heißt, hier kann man weiterbauen. Hier kann man massenhaft Dinge sammeln, die dazu beitragen, dass eben diese Programme nun auch wirklich erfüllt werden. Nun, hier fanden wir in dieser Zeitung Pro, es ist christliche Medien, Magazin, ein Artikel von einem Mikrobiologen, den Scherer, der sagt, ich bin versucht zu sagen, mRNA-Impfstoffe sind ein Geschenk Gottes. Ich glaube, er hat damit sehr viele Christen, die das gelesen haben, auf einmal gesagt, eine Gelegenheit gegeben, sagt, wow, das ist ein Geschenk Gottes. Man vergisst aber, wie er es jetzt ausdrückt. Er selbst ist begeistert von dieser Technik. Er ist ja Techniker, Biotechniker. Also und sagt, diese Technik hat Zukunft, hat Möglichkeiten und so weiter. Aber er sagt, ich bin versucht zu sagen. Warum sagt er dann, ich sage, es ist eine gute Methode? Warum sagt er das nicht? Ich bin versucht zu sagen. Er ist Christ. Nun, wenn man den Artikel weiterliest, dann sagt er wohl ganz klar, dass Lockdowns in dieser Härte nicht nötig gewesen wären. Er sagt auch, der Staat hat es versäumt, Intensivbetten hochzufahren. Die wurden ja runtergefahren. Es wurden mehrere Krankenhäuser geschlossen. Die Risikogruppenimpfung würde Sinn machen. Wir brauchen aber keine Herdenimmunität. Das heißt, dass alle, dass auch die Gesunden und die Nicht-Risikogruppen geimpft werden müssten. Das wäre nicht nötig, sagt er ganz klar. Er hat mehr Sorge bezüglich der Digitalisierung. Und das beschreibt er schon, auch in diesem Interview, geht einher mit dieser Impfung. Weil schon angesagt ist, dass es dann eine Art digitalen Impfpass geben wird. Das ist schon organisiert und ich glaube, dass übermorgen, wenn es richtig ist, aber ganz bald dazu eine Entscheidung getroffen wird, wie es eben geht, dass das auch durchgewinkt wird und wir diese Sache so über uns bekommen können. Also vielleicht sagt er sogar als Implantat, er sagt auch, ich brauche keinen digitalen Impfpass. Wer lässt sich dann impfen und lässt sich dann nicht diesen Pass verreichen? Weil mit dem Pass verbunden wäre dann Reisemöglichkeiten, so wird es alles angegeben. Nun, es ist ein Ding, was alles miteinander zusammen hat. Die Freiheit für Geimpfte ist aber auch eine Sache, die man etwas in Frage stellen muss, weil das Paradies auf Erden mit Frieden und Gesundheit doch wahrscheinlich nicht nur von dieser einen Impfung abhängt. Ja? Sagst du? Ganz kurz. Ich will diesen Vers zum Schluss, 2. Thessalonicher 2, Vers 11, in diesem Zusammenhang deuten. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Eck hat den Anfang gesagt, dass das Grundlage ist von dieser Aussage in unserem Buch Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. In dem Buch beschreiben wir, dass diese wirksame Kraft des Irrwahns hauptsächlich spirituell ist. Nun, diese Spiritualität haben wir ja, so wie es auch die Opponenten dieser Bewegung des New Age beschrieben haben, so beschrieben, dass es ein ganzes System ist, wo Menschen passiv einsteigen und ein bisschen mittun, dann auch anfangen, es ein wenig ziemlich passiv anzubieten, dann immer aktiver werden, bis sie auch vorantreiben. Und was dahinter steckt, ist den Geist. Die Bibel spricht in 2. Thessalonicher Kapitel 2 von dem Geist des Antichrist oder von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Dass diesen Geist nun wirksam wird und nur diesen aktiven Oberdreieck, das sind Menschen, die wissen, was da eigentlich angeboten wird. Von dem Geist gehen Geister, Dämonen, Mächte, Kräfte aus und nun soll diesen Geist herunterkommen. Und so ist es in der Bibel auch angedeutet. Aber in 2. Thessalonicher 2 ist die Rede von dem Aufkommen des Antichrist. Das heißt nun, eine politische Bewegung, die die ganze Sache in dieser Welt nun Auftrieb gibt. Das heißt, eine Aufwärtsbewegung im Zusammengehen mit dem Wirken dieses Geistes. Das sind unerwartete Sachen. In der Welt braucht es wenige Menschen, das sagt die UN, das heißt das Establishment, da kann man dazu beitragen und dass so eine Bewegung das dann bewirken möchte, ist ziemlich eindeutig beschrieben. Die Leute lassen sich so lange am besten manipulieren, wie sie am wenigsten wissen. Thomas Lachmeier, also ein Autor von dem Faktum, ich habe ihm da oder diese Zeitung ja schon da zitiert, sagt, marktbeherrschende Medientechnologiekonzerne wie Google, Microsoft, Twitter, Facebook, Apple und Amazon geben alle nur eine Meinung wieder und verhindern die Verbreitung unerwünschter Meinungen. Zweite Methodik ist die Kriminalisierung und Pathologisierung der anderen Meinung. Da haben wir heute Morgen oder heute Nachmittag sehr viel von gehört. Also wenn wir diese Meinung vertreten, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dann sind wir kriminell oder wir sind krank. So werden wir bezeichnet und das ist wie diese, man könnte sagen, Gegenbewegung sagt, wir möchten nicht zu dieser neuen Weltordnung beitragen, wir möchten nicht eintreiben, da möchten wir also zurückhalten, das muss ausgemerzt werden. Nun, es gibt sehr viele Falschbehauptungen, ich könnte jetzt auch ein Heft sagen, ich will diese Dinge nur kurz nennen, die Zeit drängt, es ist einfach eine Lüge oder eine Falschbehauptung, dass es eine Grundimmunität braucht, damit wir frei sein können. Es ist auch eine Falschbehauptung, dass diese Ansteckung, die so groß proklamiert wird, dass man sich ohne das zu merken von Menschen, die selbst gar nicht merken, angesteckt werden kann. Das heißt Menschen, die keine Symptome haben. Das ist eine Falschbehauptung. Die Dinge, die vielleicht so gelaufen sind, sind ein sehr, sehr geringer Teil von Menschen, die nicht wissen, wo sie genau angesteckt sind. Die anderen, die sind alle erwiesenermaßen von Menschen angesteckt, die Symptome hatten. PCR-Test weist Infektion nach. Das ist ja auch vielfach belegt, dass das eben nicht gleichgestellt ist. Man kann da den Zahlen drauf nachlesen und man kommt auf ein Ergebnis, wenn man alles zusammenrechnet, dass 1 zu 6 Fälle wirklich eine Krankheit hat. Das heißt positiv getestete Menschen. Eine drohende Überlastung der Gesundheitssysteme ist einfach nicht stimmig. Es wurde schon ausgesagt, die Freiheitsbeschränkung als Heilmittel ist keine wirksame Methode. Es wurde auch ganz klar ausgetestet, dass das kontraproduktiv wirkt. Eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie Lüge glauben. Nun, wenn ich das in dieser Situation aussage, dann werde ich ein bisschen politischer. Sollen wir das dann? Dürfen wir das dann? Nun, wir haben heute Morgen, heute Nachmittag auch die Ermutigung mitbekommen, ja, wir sollen auch uns darüber im Klaren sein, wo stecken wir miteinander. Wir sollen so gut es geht uns da doch informieren. Es gibt außerdem, und das ist die ganz andere Seite, wirksame Medizin. Prophylaktisch und therapeutisch, Dinge, die das Immunsystem stärken, da wird sehr wenig drüber geredet, erstaunlicherweise. Vitamin D ist wirksamer als eine Grippeimpfung, sind sehr viele Untersuchungen in diese Richtung gegeben. Bei anlaufenden Symptomen frühzeitig mit einer Behandlung anfangen, nicht nur isolieren. Isolieren hilft nicht, wohl wegen Ansteckung anderer, aber nicht was Behandlung selbst hat, dann muss auch was geschehen. Dann gibt es ein Nobel gekröntes Medikament, Ivermectin, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussehe, Ivermectin. Das ist ein ganz einfaches Medikament. So einziger Nachteil, so wurde gesagt, ist, dass es ziemlich billig ist. Es bringt ja nicht viel Geld in der Schublade. Aber das sind also Medikamente, die geprüft sind und eine sehr starke Wirkung gegen diese Viren haben. Aber sie müssen rechtzeitig eingesetzt werden. Oder Natriumchlorid und Salzsäuremischung sind ganz einfache Mittel, die in bestimmten Ländern, wo das dann erlaubt wurde, eine sehr starke Wirkung erzeugte. Warum sendet Gott eine wirksame Kraft, damit sie der Lüge glauben? Warum Gott? Warum? Nun, das sagt uns der Text in 2. Thessaloniker 2 aus, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Das heißt, dass diese wirksame Kraft des Irrwahns, dass Menschen, man könnte sagen, global an eine Lüge glauben, hat diese eine Ursache, weil generell immer weniger Menschen die Liebe Gottes, die zur Wahrheit des Evangeliums uns befreien kann, dient, dass diese nicht mehr angenommen wird. Und das geht einher mit der Voraussage, dass am Ende der Zeiten der große Abfall geschieht. Dann wird der Mensch die Gesetzlosigkeit der Antichrist offenbar werden. Zweiter Grund ist, die Menschen verwandelten die Wahrheit Gottes, das sagt Römer, in Lüge und brachten eine Geschöpfverehrung. Ich möchte das zweite nochmal erwähnen. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben, weil sie einen Tausch vorgenommen hat von Lüge zu Wahrheit. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie die Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit. Generell zu deuten, die Ungerechtigkeit, dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht angenommen haben. In diese Welt zu deuten, was für Ungerechtigkeit geschieht dann heute? Wie wird alles auf den Kopf gestellt? Wie glauben wir dann diese Ungerechtigkeit? Wo machen wir mit dieser Ungerechtigkeit? Wo klingen wir uns in diesem System ein? Wo haben wir den Mut verloren? Nun, das sind schwierige Fragen. Aber es ist vielleicht an dieser Stelle eine Frage, die wir mitnehmen sollen, auch in Bezug zu dem, was wir heute hier sagen. Elke? Ach, ganz kurz.
Ja, ihr seid sicherlich jetzt übervoll und ja, wir selber auch. Wir möchten nur jetzt ganz kurz, also wirklich ganz kurz, keine neuen großartigen Informationen mehr, aber doch ein klein wenig noch sagen zu unserer Arbeit. Wir fragen uns ja natürlich, wohin geht jetzt diese, sag mal, zerteilte Herde? Denn zerteilt sind wir Und es wird der Riss geht immer tiefer, hat man den Eindruck. Obwohl wir feststellen müssen, je mehr wir uns informieren, umso besser können wir damit umgehen. Viele denken ja, je mehr ich mich informiere, umso mehr Angst bekomme ich. Und das ist am Anfang auch so. Aber wenn man dann wirklich schaut, was dahinter steckt, dann wird man vielleicht bereit, den Kampf anzugehen. Und zu sagen, jawohl, also jetzt ist die Zeit, wie wir das heute Morgen auch gehört haben, ja, wir sollen den Mut haben, zu kämpfen. Und das gilt natürlich auch für unsere Arbeit, denn so wie auch der Wolfgang heute Morgen oder heute Nachmittag erzählt hat, wenn wir solche Dinge sagen, dann sind wir ja natürlich auch zum Angriff. Das heißt, wir werden angegriffen, ja. Und das nicht gerade wenig. Und es ist nicht schön, Dinge zu erzählen, wo andere einen Schrecken bekommen oder sogar Angst. Aber die Frage ist für uns, ist es dennoch unsere Aufgabe? Und wir denken schon, weil deswegen habe ich jetzt diesen ganzen Verlauf nochmal aufgezeigt, um zu sehen, dass Gott uns von Anfang an in eine Arbeit gestellt hat, die einen bestimmten Prozess beinhaltet. Und dieser Prozess führt letztendlich jetzt dahin, dass das, was wir schon jahrelang gesagt haben, politisch umgesetzt wird. Die Frage ist, wem sind wir gehorsam? Ja? Ab wann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen? Wem gegenüber können wir uns noch vertrauensvoll äußern? Sind wir bereit, eine Außenseiterrolle einzunehmen und als Friedensstörer zu gelten? Denn da hat auch jemand geschrieben, das Buch Gottes Segensträger, der erinnert daran, dass Propheten, also Wächter, im Sinne von Wächtern, von den Menschen der Gemeinde Gottes als Friedensstörer gesehen werden. Nun, diese Faktum, die wir jetzt schon ein paar Mal zitiert haben, sagt, ja, wer, wenn nicht wir Gläubigen, sind berufen, die Zeichen der Zeit zu deuten. Das ist Kochlovius, der das gesagt hat. Wer, wenn nicht wir Gläubigen? Und da ist für uns eben die Frage, ja, wie wird das jetzt in der Zukunft werden? Das ist also noch etwas Offenes und wir würden uns freuen über Gebetsunterstützung, dass wir Klarheit bekommen. Sollen wir nur ins Internet gehen, wenn wir nicht mehr eingeladen werden? Nein. Das möchten wir nicht. Wir möchten den Kontakt zu Leuten. Und was uns, aber das werde ich gleich noch sagen, vielleicht jetzt erst nochmal. Was gab es denn für wichtige Ereignisse? Ein ganz paar möchten wir nennen. Ja, der Martin hat ja heute Morgen da ganz schon groß von seinem Doktor da erzählt. Wir haben ja nach 7-jähriger Arbeit dieses endlich fertiggestellt. Und es war ein harter Kampf und das war dann auch lustig. Als wir da in der Universität waren, da wurden wir eingeführt über dieses ganze Ritual, was dann da ablaufen wird. Und der Mann war sehr locker und das war derjenige, der dann das Ritual einweist und ganz seriös mit seinem Stock da lang geht. Aber vorher, da war er echt holländisch locker und hat da mit Martin so ein bisschen gespielt. Also, da war unser Vorstand und hat ihn mit diesem Hut beglückt, den er da in Holland nicht bekommen hat. Also, allerdings, was ist jetzt mit dieser Doktorarbeit? Ja, wir hatten kein festes Ziel damit, aber wir vertrauen darauf, dass Gott irgendetwas damit vorhat oder eben auch nicht. Auf jeden Fall war es für uns ein Gewinn, diese Arbeit zu schreiben. Höhepunkt im vergangenen Jahr war eben unser Gateway-Wochenende. Und ob wir das jetzt nochmal durchführen können, wir wissen es nicht, wenn die Freizeitheime dann tatsächlich wieder offen sind. Und wir hatten das Thema im vergangenen November, durfte das, wir waren gerade die Letzten, die noch in diesem Freizeithaus sein durften, das Thema Gemeinde in der Endzeit. Und wir durften auch da, wie auch hier, zwar weit auseinander, gab Regeln, aber eben während der Vorträge auch ohne Maske sitzen. Und wir hatten eine wunderbare Gemeinschaft. Auch da waren Tamara und Matthias und auch die Silke dabei sogar und haben für uns da und mit uns da musiziert, was sehr schön war. Auch eine letzte Freizeit hatten wir in der Schweiz. Es war mit Singles und zwar in der Nähe von Interlaken, Haus Credo. Nun, jetzt ist es ein paar Mal vorgekommen, dass wir Bibelschulunterricht per Online geben konnten. Auch da wurde ja nicht mehr Präsenzunterricht gemacht. Nun, Martin hat das schon dieses Schild gezeigt auf der Demo, da hat er heute von erzählt. Da brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Da war er auch zusammen mit unserer Nachbarin, das heißt Mieterin. Wir haben einen neuen Mieter, und zwar Alexander Seibel und Katrin Seibel. Und wer sie kennt, die wohnen jetzt bei uns. Vorher haben wir 6,5 Jahre bei denen gewohnt. Und dann haben sie ihr Haus verkauft und wir eins gekauft und wohnen sie bei uns. Was eine sehr gute Gemeinschaft ist und worüber wir auch sehr dankbar sind. Und wir sind da geistlich gesehen auch eines Sinnes und da freuen wir uns besonders drüber. Denn das fehlt uns. Es fehlt uns natürlich so eine Gemeinde wie hier, das ist ein Geschenk Gottes. Ja? Und wir haben das eben im Moment nicht, aber wir haben Hauskreise. Im Moment ist es eher so, dass wir uns fragen, sind uns die Hände gebunden, was ist jetzt? Ja? Wie soll es weitergehen? Oder hängen wir irgendwie in der Luft? Hier hat Martin eine Kletterpartie in Interlaken gemacht, sehr spannend. Aber es sollte ein Bild sein für das, wie alles im Moment eigentlich in Unsicherheit ist. Und welche Möglichkeiten der Weiterarbeit haben wir? Gibt es vielleicht einen Lehrauftrag als Gastlehrer? Sollen wir Bücher schreiben? Es wird nicht mehr viel gelesen. Das ist leider auch so. Seelsorge, ja. Das merken wir, das findet verstärkt statt. Da ja offensichtlich jetzt eine Zeit ist, wo Leute immer mehr in Bedrängnis kommen. Auch was Okkultes angeht. Das wird auch viel stärker Okkultseelsorge. Da sind viele Christen auch überfordert, merken wir. Wir möchten gerne esoterisch gesinnte Leute begleiten. Und wir hatten ein sehr schönes Erlebnis am vergangenen Wochenende. Da waren wir eingeladen bei einer kleinen Gruppe. Die hatten Menschen eingeladen durch, das waren zum Teil Arbeitskollegen, die haben sie auf Demos kennengelernt. Und das waren esoterisch gesinnte Leute, die Bibel nicht kannten. Und sie sind mit ihnen ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir können zu Hause, wenn ihr das wollt, mal darüber in der Bibel lesen. Was bedeutet das, dass wir jetzt Corona haben? Das ist schon, diese Dinge sind vorhergesagt in der Bibel. Möchtet ihr das wissen? Und sie wollten es wissen. Und wir waren dann ungefähr mit, ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht 18 Leuten davon aus einer Gemeinde, vielleicht 4 oder 5. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit mit, dann den ganzen Tag verbracht. Und ein Mann kam und sagte am Ende, ich glaube, heute ist für mich ein Durchbruch geschehen. Weil das sind ja die Menschen, sagte ich schon, die auf die Demos gehen, die aber nicht wissen, was in den höchsten Spitzen für Ziele sind. Die sind nur damit beschäftigt, sie möchten Frieden, sie möchten Glück, sie möchten mit allen Leuten gut, sie möchten tolerant sein, sie möchten göttliche Erfahrungen machen, aber nicht auf diese Art und Weise dieses Ziel. Sie haben das Ziel der Weltreligion und der Weltregierung, aber nicht auf diese Art und Weise. Und deshalb ist es so eine Chance, in dieser Zeit mit diesen Menschen zu reden, sie einzuladen. Und ich würde mir wünschen, dass es überall vielleicht kleine Gruppen gibt. Und wir wären gerne bereit, da, weiß ich, jedes Wochenende vielleicht mit einer Gruppe einen Tag oder auch ein Wochenende zu verbringen, um diese Leute mit aufzufangen. Denn das ist das Gute, dass sie merken, dass wir aus diesem Hintergrund kommen und dass wir wissen, wovon wir reden. Ja, wie gesagt, wir haben Hauskreise, etwa 30 Leute, die haben wir aufgeteilt in 2 Gruppen und wir begleiten auch Leute einzeln, die noch aus der Bibel mehr wollen. Denn das ist unser ganz großes Bedürfnis. Wir möchten noch Präsenz, wir möchten die Gläubigen stärken, Natürlich auch, indem wir aufzeigen, Leute, das ist Sache. Aber wir möchten das Wort Gottes miteinander lesen und das tun wir. Und das ist uns eine ganz, ganz wichtige Sache. Und so haben wir auch in all diesen Jahren nicht nur über Esoterik und Buddhismus gesprochen, sondern wir haben viele Seminare gegeben, zum Beispiel Unterscheidung der Geister oder Biliam, Prophet oder Wahrsager und so weiter, die also ganz auch von der Bibel aus waren, wo wir aber dennoch unsere Thematik mit eingeflochten haben.
So, das war ein kleiner Einblick in unsere Arbeit. Was interessant war, mit diesen Esoterikern, die waren, was die Maßnahmen angeht, sowas von eindeutig. Wenn wir da gesagt hätten, also wir glauben daran, dass es in Ordnung ist, dann hätten wir kein Wort bei denen sagen können. Also für diese Leute war es ganz klar, wir lassen uns nicht impfen. Wenn wir diese Leute erreichen wollen, dürfen wir uns um deswillen nicht impfen lassen. Also weil wir würden keinen Fuß mehr bei ihnen in der Tür sitzen, weil sie sind radikal dagegen. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Diese Menschen sagen das auf Grundlage der Tatsache, dass sie glauben, wir sind selbst göttliche Natur, wir haben selbst Heilungskräfte und da können wir gegen dieses Virus ankämpfen. Das ist ihre Grundlage. Wir können selbst ein Paradies gestalten. Vielleicht können wir mit diesem Hintergrund von dem, was wir heute auch gelernt haben, auch ein bisschen uns fragen, ob es für uns Christen ethisch verantwortet ist, dass dieses Eingreifen in den Genen durch das, was auf uns zukommt, in Ordnung ist. Die Frage Impfung oder Nichtimpfung ist nicht nur eine Frage der Gesundheit oder Nichtgesundheit oder des Mittuns mit der Gesellschaft oder nicht. Es ist ein viel größeres Thema, was in einem viel größeren Kontext auch beantwortet werden muss. Aber das Wichtigste, was uns da zurückgeblieben ist von dieser Gruppe, ist, sie wollen Gemeinschaft. Sie brauchen Gemeinschaft. Und nicht im Internet. Und das sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25 konkret. Da möchte ich mit enden. Lasst uns aufeinander Acht haben, um unsere Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Das Zusammenkommen ist wirklich ein echtes Zusammenkommen. Ich bin so dankbar, dass das hier heute so zustande kommen konnte. Ein echtes Zusammenkommen. Das sollen wir nicht versäumen. Und dann heißt es, wie es bei einigen Sitte ist. Und die Sitte, nicht mehr zusammenzukommen, wird immer mehr gepflegt. Fast zwangsläufig. Sondern wir sollen einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag des Herrn, den Tag seines Zurückkommens herannahen seht. Nun, das ist ein Auftrag. Und in diesen Auftrag, dieses Bibelwort, möchte ich euch allen stellen. Und ich möchte noch ein Gebet sprechen, vielleicht könnt ihr dazu aufstehen und dann können wir es abschließen. Oh, danke, Herr Jesus Christus, für deine Hilfe, dein Durchführen, auch durch die Jahre, dass wir mit dir gehen durften, dass wir diesen Dienst tun konnten, dass wir Menschen dein Wort, dein Evangelium sagen durften, dass auch einzelne Menschen zum Glauben gekommen sind. O Herr, es geht nur, weil du es gewollt und gewirkt hast. Ich danke dir dafür. So haben wir auch heute Nachmittag nochmal gehört, wie wichtig es ist, nicht nachzulassen, dass wir das Evangelium weiterhin verkündigen. Und das, Herr, wollen wir uns zu Herzen ziehen. Und dass dazu Gemeinschaft nötig ist, das Zusammenkommen. Und dazu wollen wir auch einander ermutigen. So bitte ich dich darum, Herr Jesus, dass wir diese Ermutigung, das zu tun, auch wirklich ausüben, dass wir darum ringen, dass uns das heißt Gemeinschaft, nicht kaputt gemacht wird. Dass wir alles daran setzen, Gemeinschaft zu pflegen, wenn es auch nur in ganz kleinen Kreisen ist. Aber auch hier in der BLG in Hannover bitte ich um deinen Schutz und deinen Segen, dass auch hier Menschen weiterhin zusammenkommen können, dein Wort zu hören und sich auszurichten auf dich. Danke dir für den Tag. Ich bitte dich, dass du uns allen segnest, wenn wir nach Hause fahren, und dass wir diese Ermutigung, die wir auch heute mitnehmen konnten, in unseren Herzen behalten und zum Tragen kommen lassen. Herr Jesus Christus, bitte segne du uns allen. Amen.
Ja, für die meisten ist der heutige Tag damit beendet. Aber ich bitte noch alle Mitglieder, hier zu bleiben, damit wir noch unsere Mitgliederversammlung durchführen können. Es ist zwar ziemlich spät geworden, aber ich hoffe, dass wir es trotzdem hinkriegen. Verspreche euch, dass wir es möglichst